Ja, auch von meiner Seite ein herzliches guten Morgen. Ich predige, wie schon angekündigt, über den Psalm 23. Ich nehme an, dass viele, zumindest Ältere unter uns, ihn auswendig können. Ich kann ihn auch auswendig, lese ihn aber trotzdem vor. Ein sehr schöner Psalm über diesen wunderbaren Hirten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ja, wie fühlen Sie sich, wenn einer Sie anredet, du Schaf? Ja, ist das eine entsprechende Anrede? Fühlen Sie sich geehrt, getroffen, irgendwie herabgewürdigt? Ja, normalerweise sagt man bei du Schaf eigentlich immer dummes Schaf. Man hat den Eindruck, die Schafe wissen irgendwie nicht so Bescheid im Leben. Sind also Tiere, die nicht so eine tolle Orientierung haben. Wir wohnten früher mal in Obertshausen in der Mozartstraße, jetzt wohnen wir in der Theodor-Kerner-Straße. Als wir da umzogen, da kam so eine kleine Nachbarin mit ihrem Dackel nochmal uns besuchen. Und wir hatten extra das Hoftor zugemacht, aber auf einmal war er weg. Große Tragödie, wo ist der Dackel? Dann kam entweder ich oder jemand anders auf die gute Idee, ruf doch mal bei ihr zu Hause an. Und siehe da, der Dackel war schon wieder zu Hause. Der hat den Weg einfach alleine gesucht. Ein Schaf würde sowas nicht schaffen. Ein Schaf hat keine Orientierung, es verläuft sich, es ist außerdem wehrlos, wenn jemand es angreift, kann es sich nicht verteidigen. Hier in diesem schönen Obertshausen vor wenigen Jahren weideten da zwischen Schwimmbad und Sonnentauschschule ein paar Schafe. Da kam ein bösartiger Hund und hat 8, meine ich, davon totgebissen und eine ganze Reihe verletzt. Sie können sich nicht verteidigen. Der Hirte war offensichtlich nicht da, sonst hätte er das ja getan. Schafe haben normalerweise einen Vorzug, wenn sie schon wehrlos sind und keine Orientierung besitzen, dass sie einen Hirten haben, der für sie sorgt und sie auch beschützt und sie im Blick hat. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Hatten wir vorhin mehrfach vorgelesen bekommen. Und er sagt sogar, dass er sein Leben gibt für die Schafe im Einsatz. Und von diesen Schafen sagt er, sie hören auf meine Stimme. Wenn ich diesen Psalm hier lese, der Herr ist mein Hirte, ist für mich am Anfang ein Wort das Wichtigste, und zwar das Wort mein. Der Herr ist ein Hirte, das können viele sagen, aber der Herr ist mein Hirte, das setzt eine persönliche Beziehung voraus. Und das bedeutet einen persönlichen Glauben an Jesus. Als ich junger Vikar war, ja so nach dem ersten Examen, noch vor dem zweiten, haben wir im Westerwald so in verschiedenen Dörfern predigen dürfen, nach dem Motto, da kennt uns niemand und falls es nicht ganz so toll war, kommen wir auch nur einmal vorbei. Aber so als junge Vikare sagten wir, die Leute verstehen das schon als Evangelium, wenn einer laut genug und deutlich spricht. Was er sagt, ist eigentlich ziemlich egal. Ich weiß nicht, ob Sie die Abwertung darin merken, eine gewisse Ironie. Ich habe vor Jahren mal in einer anderen Gemeinde gepredigt und hinterher kam eine Frau auf mich zu und sagte, ich freue mich, dass Sie da sind. Wissen Sie, ich habe heute zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder die Stimme meines guten Hirten gehört. Das schreibe ich nicht mir auf das Konto, sondern sie spürt, der predigt jemand, der Jesus kennt und sie kannte ihn auch. Und jetzt habe ich endlich einmal wieder diese Stimme gehört. Und nicht nur eine laute, gut artikulierte, wohlgesetzte Rede. Schafe kennen die Stimme ihres Hirten und können sie unterscheiden von anderen Stimmen. Die werden dann nicht nur sagen, hauptsächlich er hat laut geredet und gut formulierte Sätze gebracht, sondern er wusste, wovon er redet und durch ihn hindurch konnte Gott etwas mitteilen. Ich ließ mir sagen, dass in diesem Orient Herden abends und nachts oft zusammen sind in einem Pferch, verschiedene Herden, und morgens tritt dann ein Hirte an das Gatter dort, ruft seine Schafe und da kommen alle seine Schafe raus, alle anderen bleiben drin. Das heißt, sie kennen seine Stimme. Die Frage könnten Sie heute Morgen auch sagen, der Herr ist mein Hirte. Die Betonung liegt auf mein. Ich kenne seine Stimme und folge ihm auch im Alltag. Ja, hier werden jetzt ein paar sehr schöne Dinge beschrieben, was er alles für uns tut. Also einmal ist der Hirte, er hat alles im Blick. Und der David sagt hier, mir wird nichts mangeln. Das heißt, aus der guten Erfahrung, die er gesammelt hat, macht er eine Aussage für die Zukunft. Nicht nur im Moment mangelt mir nichts, sondern mir wird nichts mangeln. Klar, ich habe hier einen Hirten, der für alles sorgt. Dann heißt es, er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Das heißt, er lässt mich zur Ruhe kommen bei sich selbst. Er erquickt mich, er stärkt mich. Das frische Wasser ist für viele das Wort Gottes, das sie täglich aufnehmen. Nicht nur hier in der Gottesdienst mal auswendig lernen, sondern jeden Tag lesen. Sie kommen zur Ruhe. Manche haben so eine stille Zeit, morgens schon nach dem Frühstück oder vor dem Frühstück. Manche zu einer anderen Tageszeit, wo sie sich Zeit nehmen zum Beten, um Gottes Wort zu lesen und bei ihm stille zu werden und zur Ruhe zu kommen. Meine Beobachtung ist, wenn jemand zum Glauben kommt an Jesus, dann wird er normalerweise ruhiger. Klar, der Friede Gottes erfüllt sein Herz, er kommt bei Gott zur Ruhe. Und ich denke an einen Kollegen, der sich freute, als er endlich entdeckte, dass er sich für Gott nicht nur abstrampeln musste, sondern bei ihm auch ruhen dürfte. Und das hat sein Leben verändert. Ja, er führt mich auf diese Weide zum frischen Wasser. Das Wasser ist das Wort Gottes, der Quell des Segens für jeden, der es aufnimmt. Ja, und dann heißt es, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Das ist sicher eine tolle Sache, auf der richtigen Straße zu sein. Ich nehme an, jeder von uns war auch schon auf Irrwegen, hat sich irgendwo verlaufen, wo man dann feststellt, meine Wanderkarte sagt, ich sollte hier lang gehen, aber irgendwie die Gegend sieht ganz anders aus, als sie beschrieben wurde. Was ist los mit mir? Auf der richtigen Straße zu sein, das ist gut, da geht es vorwärts. Jeder Mensch ist ein Herdentier, Sie auch, ich auch, und deshalb folgen wir öfters einmal der Menge und nicht unbedingt nur dem, was richtig ist. Es gibt so eine nette Erzählung, die hatte ich neulich schon mal weitergegeben, wo ein Afrikaner, ein Häuptling, seine Mannen fragt, ich habe so den Eindruck, dass die Männer bei uns zu Hause nichts mehr zu sagen haben. Ist das so? Und da hat er so einen Raum mit zwei Türen und sagte, wenn jemand also auch der Meinung ist, dass er zu Hause nicht mehr das letzte Wort hat, sondern eher seine Frau, dann soll er durch diese Tür gehen. Wenn jemand anderer Meinung ist, soll er durch die andere Tür gehen. Und dann gingen alle durch diese Tür, dass sie eben nichts zu sagen hätten. Nur einer ging durch die andere Tür. Den hat er dann positiv herausgestellt. Wir haben doch wenigstens noch einen Mann hier unter uns. Und fragte ihn, und warum bist du durch die andere Tür gegangen? Sagte er, ja, als ich zu Hause wegging, sagte meine Frau mir, folge nie der Mehrheit. Ja, war also ganz interessant, die Frage, wer folgt wem? Ich denke, wir sind schon oft der Mehrheit gefolgt und das ist nicht unbedingt immer der richtige Weg. Jemand sagte, dass in unserer Gesellschaft viele Menschen Überläufer sind zur Mehrheit. Überläufer zur Mehrheit. Das heißt, was die Mehrheit inzwischen als richtig ansieht, kann man ja auch tun. Ob das die Familienplanung anbetrifft, die Eheführung, wie man mit der Wahrheit umgeht, wie man mit Geldvorteilen umgeht und anderen Dingen. Wenn die Mehrheit dieser Meinung ist, kann man ja folgen, aber es ist nicht immer Gottes Wille und Weg. Interessant ist, dass manche Leute, die gar nicht gläubig sind, trotzdem vom Schicksal sprechen. Und wenn ich mit so jemand ins Gespräch komme, dann sage ich ja, wenn sie das Wort Schicksal verwenden, dann bedeutet es doch, dass das jemand geschickt hat. Da muss ja doch eine Person dahinter stehen und nicht nur eine anonyme Macht. Ja, interessant also die Frage, wie sieht's aus mit dem richtigen Weg? Dieser Kirchenvater Augustin sprach einmal von der vorlaufenden Gnade. Es hieß, dass ehe jemand Jesus als den Weg zu Gott entdeckt, er schon spürt, wie Gott ihn trotzdem führt und manche Weichen schon richtig gestellt sind für ihn, auch wenn er Jesus noch nicht kannte, sondern erst kennenlernt. Ja, Frage, wie sehen Ihre Wege aus? Haben Sie erfahren, dass Gott Sie führt, auch im Moment? Sind Sie im Moment der Meinung, dass Sie auf dem richtigen Weg sind? Persönlich, beruflich, partnerschaftlich, Blick auf Finanzen und ähnliche Dinge im Blick auf Gemeinde und Gemeindemitarbeit. Ich nehme an, jeder von uns war schon auf falschen Wegen. Jetzt wäre interessant, wie hat Gott Sie da rausgeholt? Oder gehen Sie im Moment noch falsche Wege, wo Sie wissen, eigentlich müsste ich mich trennen, lösen, umkehren, aber ich habe noch keine Kraft. Ja, wie hat Gott Sie da rausgeholt und auf den richtigen Weg gebracht? Die Bibel nennt das Buße tun, umdenken lernen, heißt ja auch umkehren lernen, einen Weg verändern. Gott führt eigentlich durch 4 Einflüsse in unserem Leben. Der erste ist Gottes Wort. Da gibt er die Richtung an im Innern. Das zweite sind Gespräche mit anderen Christen, die einem informieren, die Austausch ermöglichen. Das dritte sind Umstände, die wir nicht beeinflussen können, die Gott sozusagen vorgibt. Und das vierte sind Überzeugungen, die er uns schenkt, in einer bestimmten Richtung weiterzugehen. Ich wiederhole diese 4 Einflüsse, die Gott gibt zur Führung. Das eine war sein Wort, das Gespräch mit Christen, dazu gehört natürlich auch der Gottesdienst, die Predigt, Umstände, die wir nicht in der Hand haben und Überzeugungen, die er gibt. Und dann heißt es, er führt uns auf rechter Straße um seines Namens willen. Sie haben einen Familiennamen und möchten, dass Ihr Name nicht in den Dreck gezogen wird, sondern geehrt wird. Wenn es um den Namen Gottes geht, dann geht es um die Ehre Gottes. In Jesaja 43, Vers 7 steht ein interessanter Vers für den Sinn des Lebens. Da heißt es, alle, die mit meinem Namen genannt sind, habe ich zu meiner Ehre geschaffen und gebildet. Das heißt, der Name Gottes steht in Verbindung mit seiner Ehre. Und wenn er uns auf rechter Straße führt, um seines Namens willen, heißt er, er möchte, dass wir ihn ehren durch unsere Lebensführung. Ja, jetzt kommt aus dem schönen grünen Tal ein dunkles Tal hier, ein Situationswechsel. Wenn ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Wörtlich übersetzt heißt das das Tal der Todesschatten, wo also die Schatten ganz lang werden und einem durchaus Angst machen könnten. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen im Moment aussieht, ob Sie vielleicht in so einer Lebenssituation sind, wo die Schatten ziemlich lang geworden sind in Ihrem Alltag und Sie sich Sorgen machen um Ihre Gesundheit oder Ihre Beziehung oder wie es weitergeht oder was auch immer dazu kommt. Oder vielleicht, dass das Leben zu Ende geht. Die Frage, wo gehe ich hin? Wer begleitet mich? Oder wenn mein Partner geht, wie sieht es aus, wenn ich alleine bin? Ja, ein finsteres Tal ist nichts Schönes. Die Berge sind zu hoch. Oft sind es die Sorgen, Berge, die das Tal finster machen. Aber hier die klare Aussage, fürchte ich kein Unglück. In der Bibel steht 366 Mal, fürchte dich nicht. Für jeden Tag des Jahres einmal. Ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Ja, ist schon schön, wenn in dem Finsteren jemand dabei ist. Als ich junger Theologiestudent war, dachte ich, ich muss ja mal was tun für mein werdendes Pfarramt später und habe in Oberursel, wo ich wohnte, eine Jungschar gegründet für Jungens. Es waren so nette, freche Jungens, so zwischen 10 und 12 Jahre alt. Und dann haben wir mal eine Nachtwanderung gemacht im Taunus, sind also nachts da auf den Altkönig gelaufen und plötzlich spürte ich, wie rechts und links an meiner Hand solche Jungens anfassten. Und dann haben die sich untereinander alle angefasst und die Hand gegeben. Und man merkte, irgendwie haben sie Angst. Aber jetzt, wo sie die Hand hatten, ging es ihnen schon ein bisschen besser. Das heißt, wenn es dunkel wird und jemand da ist, der sich auskennt und den Weg weiterführt, fühlt man sich wohler. Du bist bei mir. Ich weiß nicht, ob Ihnen aufgefallen ist, der Psalm fängt an mit, der Herr ist mein Hirte in der dritten Person, er führt mich. Und jetzt wird die zweite Person, du bist bei mir. Das heißt, in dieser Situation wird ein Gebet daraus. Und das ist schön, wenn wir spüren in der Dunkelheit, er ist bei mir, ich kann ihn anreden und auch erreichen. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ja, das waren vielleicht auch Verteidigungsgegenstände damals. Die Frage, wie Gott sie tröstet. Womit hat er sie schon getröstet? Dein Stecken und Stab. Ich nehme an, Sie haben den Stecken Gottes noch nicht gesehen, aber vielleicht hat ein anderer Christ Sie getröstet, vielleicht irgendein Umstand, der sich verändert hat. Ich weiß es nicht, aber ich nehme an, Gott hat Sie schon getröstet und Sie wissen, dass er bei Ihnen ist und Sie kein Unglück fürchten müssen. Es heißt nicht, dass auf einen Christ nichts Schweres zukommt, Hier heißt es nicht, dass kein Unglück kommt, sondern dass er es nicht fürchtet. Und wenn Schweres auf uns zukommt, wird Gott dabei sein und mittragen und gestalten. Ja, jetzt wechselt das Bild. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Bisher war es ein Hirte, jetzt wird es ein Gastgeber, der einen Tisch deckt für einen Gast, der bei ihm herzlich willkommen ist. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Frage, welche Feinde haben Sie? Fallen Ihnen da Namen ein oder denken Sie mehr an Zusammenhänge im Leben? Ich hoffe, dass Ihnen wenig Namen einfallen oder keine. Obwohl wir mit Menschen Schwierigkeiten haben können, müssen es trotzdem noch keine Feinde sein. Ein Feind kann aber Krankheit sein. Ein Feind sind Sorgen. Ja, ein Feind können finanzielle Engpässe sein. Ja, viele Fragen können Feinde werden. Manchmal auch schlechte Gewohnheiten, die wir haben und sie spüren, die sind schlecht für mein Leben und für mein Zusammenleben. Wie kann ich die loswerden? Gott bereitet einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Er vernichtet nicht die Feinde, aber er bringt sie auf Distanz und sagt, jetzt komm mal hier zur Ruhe bei mir und ich stärke dich jetzt mit guten Dingen, die wichtig sind für dich. Dazu gehört auch, dass er mein Haupt mit Öl salbt. Das könnte man auch für die Schafe anwenden. Ja, wenn ein Schaf verwundet war, konnte das Öl es heilen. Aber Öl ist ja auch etwas Schönes, kann ein wohlriechendes Öl sein, je nachdem. Und Öl bedeutet auch Heilung. Und ein Christ ist ein Gesalbter. Das Wort Schrien auf Griechisch heißt salben. Und da kommt dieser Name Christus und Christ her. Ein Christ ist also jemand, der mit dem Heiligen Geist, mit dem Öl des Heiligen Geistes gesalbt ist und von daher zu Gott gehört. Ich finde es sehr gut, dass er das Haupt mit Öl salbt. Hier oben sitzen auch alle Gedanken, die ich habe, und die sind ja oft sehr unruhig und unsicher und manchmal auch furchtsam. Und finde gut, wenn Gott auch Gedankenwelt heilt, wenn er heile Gedanken schenkt, wenn er Zuversicht weckt, wenn er weiß, es geht weiter, wenn das Vertrauen wieder wächst und so auch dieser Bereich heil wird oder immer wieder neu heil wird. Ja, und wenn er uns mit seinem Geist erfüllt, dann heißt es, du schenkest mir voll ein. Das heißt, wenn Sie Gott ein Gefäß des Vertrauens hinstellen im Gebet, wird er das immer erfüllen. Wenn Sie Gott ein größeres Gefäß hinstellen, schon einen ganzen Krug, wird er das auch voll machen. Gott enttäuscht Vertrauen nicht. Das heißt nicht, dass man alle Dinge herbeibeten kann oder herbeizwingen kann im Gebet. Nicht hinter jedem Gebet steckt Vertrauen. Hinter vielen Gebeten steckt auch nur Sorge oder irgendein seelisches Bemühen. Wenn ich Gott vertrauend ein Gefäß hinstelle, füllt er das. Du schenkest mir voll ein. Also nicht halb voll, nicht zwei Drittel, voll. Wobei voll einschenke nicht nur Gebetserhörung bedeutet, sondern auch überfließende Versorgung. Ich freue mich immer, wenn ich hier so einen Sportwagen irgendwo rumfahren sehe von Mazda MX-5, weil ich in Amerika 7 Wochen solch ein Auto fahren durfte, als ich da zu Gast war. Wurde mir zur Verfügung gestellt von einer Familie, wo der Sohn ins Studium ging und hatte dem Vater sein großes Auto ausgespannt und seinen kleinen Mazda dagelassen. Und der stand jetzt dort, war dem Vater etwas zu klein. Und dann durfte ich in 7 Wochen fahren. Und wo jemand sagte zu mir, ja, wenn Gott schon gibt, dann gibt er überfließend. Ja, das heißt etwas sehr Schönes, ich freue mich darüber. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, das eigene Auto jemand eventuell mal zur Verfügung zu stellen. Nicht nach dem Motto, was die Lateiner früher sagten, do ut des, ich gebe, damit du gibst. Ja, also ich gebe Gott was, damit er mir zurückgibt und er gibt ja immer mehr, als ich hingebe. Aber Gott hilft auch finanziell. Oder dass Sie spüren, ich muss gerade irgendetwas bezahlen und im selben Moment kriegen Sie eine Überweisung in der Höhe oder woanders her, eine Rückzahlung oder das Finanzamt hat endlich das zurückgezahlt, was Sie zu viel zahlten im letzten Jahr. Und Sie spüren, das passt genau zusammen. Kann man sagen, Kleinigkeiten oder Gott denkt an mich. Fand ich sehr nett. Ich war mal auf der Rückfahrt von einem Urlaub und fuhr dann hier in eine Konfi-Freizeit, ohne dass ich Zeit hatte, noch irgendetwas zu erledigen. Und da hat mir jemand aus der Gemeinde einen Farbfilm geschenkt. Ich dachte mir, Sie fahren da jetzt auf eine Konfi-Freizeit, sicher wollen Sie fotografieren. Und tatsächlich hatte ich keinen Film. Ja, Gott denkt also an selbst solche Kleinigkeiten, wo man sagt, ist ja völlig banal. und er gebraucht irgendjemand, um zu zeigen, ich bin da. Ja, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Das ist wieder der Blick in die Zukunft, wobei die Frage ist, was ist gut und was ist barmherzig? Wir haben einen Missionar, der schreibt regelmäßig in seine Rundbriefe, mir geht es unverdient gut. Steht da in jedem Rundbrief irgendwo versteckt. Vielleicht wissen Sie, wer das ist. Wenn nicht, können Sie immer die Rundbriefe lesen, dann werden Sie es rauskriegen. Mir geht es unverdient gut, das ist Barmherzigkeit. Gott gibt mehr, als ich verdient habe. Aber was ist Gutes? Nur dann, wenn es mir gut geht, oder können auch Schwierigkeiten gut sein? Ja, manche von uns müssen jetzt gerade Abitur machen, die freuen sich da nicht drüber. Aber es ist etwas Gutes, dass sie Abitur machen dürfen. Denn hinterher können sie studieren oder einen Beruf ergreifen. Nach dieser Prüfung haben sie mehr Kompetenz im Leben als vorher. Gutes können also auch Prüfungen sein im Leben, die wir nicht mögen, aber hinterher geht es besser weiter. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Warum? Weil Gott mich begleitet und für dieses Gute sorgt. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Haus des Herrn war damals der Tempel, aber zu Davids Zeiten gab es den noch nicht. Den hat erst sein Sohn gebaut. Haus des Herrn war also damals die Stiftshütte teilweise oder einfach auch ein Bild der Geborgenheit bei Gott. Der David wollte ja Gott ein Haus bauen und Gott sagte, nein, ich baue dir ein Haus. Das heißt eine Familie, die bis in Ewigkeit Bestand hat. Denn in der Ewigkeit regiert Jesus als König und er ist ein Spross von dieser Familie Davids. Das heißt, dieses Haus Davids regiert bis in Ewigkeit. Er baut ihm ein Haus. Ja, ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Hebräer 3, Vers 6 steht, sein Haus sind wir. Als Gemeinde sind sein Haus. In diesem Haus kann ich bleiben, in der sichtbaren Welt und auch in der unsichtbaren Welt. Ich ziehe sozusagen vom unteren ins obere Stockwerk. Und das ist doch schön, wenn ich weiß, als Christ gehöre ich zu Gott als Hausvater. Er ist mein Vater geworden. Vorher war er nur mein Schöpfer. Jetzt, wo ich Jesus kenne, ist er auch mein Vater geworden. Und darüber bin ich sehr froh und dankbar. Jesus sagte, er starb, ich gehe, um euch Wohnungen zu bereiten. Viele von Ihnen besitzen Häuser, Eigentumswohnungen, manche nur Mietwohnungen. Aber wenn Sie Jesus kennen, haben Sie mit Sicherheit eine Eigentumswohnung. Ich gehe, um euch Wohnungen zu bereiten. In der Ewigkeit werden Sie erwartet mit einer himmlischen, ewigen, friedevollen und freudevollen Geborgenheit bei Gott. Heute möchte Jesus in Ihrem Herzen wohnen, damit Sie später bei ihm wohnen. Das ist ein doppeltes Wohnrecht. Manche übersehen die erste Hälfte und warten auf die zweite, dann vergeblich. Ja, es waren zwei Bilder, das Bild des Hirten, das Bild des Gastgebers und Hausvaters. Der Hirte sorgt für das Schaf und wenn der zu dem Schaf dann sagt, du bist ein Schaf, es ist keine Beleidigung, sondern eine Beziehung, die eine tiefe Verbindung ausdrückt. Ich sorge für dich, ich führe dich, stärke dich, halte die Feinde auf Distanz. Ich salbe dein Haupt mit Öl, gehe dann über zu diesem Gastgeber, der voll einschenkt. Gott enttäuscht sie nie, wenn sie wirklich im Vertrauen zu ihm kommen. Und Gutes und Barmherzigkeit werden ihnen und mir folgen ein Leben lang. Und wenn dann irgendwann der Tod kommt, dann greife ich nochmal das erste Bild des Hirten auf. Dann ist es sozusagen nur ein Weidewechsel. Ja? Von der einen Weide geht es zu einer anderen Weide, aber es ist derselbe Hirte, der in Liebe für Sie und mich sorgt. Ja, wäre schön, wenn Sie mit ihm heute nochmal ins Gespräch kommen, einfach Gott loben als Hirten und sich bei ihm bedanken für all die Vorzüge, die Sie davon haben, dass er Ihr Hirte ist und sozusagen der Hausvater, der für Sie sorgt. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass wir deine Stimme hören können, ganz persönlich, dass du in den Alltag hineinredest, dass deine persönliche Nähe und Liebe dahinter steht. Danke aber auch für dieses Bild des Hausvaters, des Gastgebers, dass du Gott für jeden von uns sorgst. Du weißt auch, wo jemand vielleicht in so einem finsteren Tal ist. Stärke ihn dann ganz besonders. Ja, herzlichen Dank, dass du dabei bist und wir loben dich als den Herrn und den Hirten.